Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der Glauben und Leben bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. An dieser Stelle nochmal die herzliche Einladung zum Movecast live am 4. Mai. Wenn ihr aus dem Raum Lörrach seid, aus dem Raum Basel, hier im Dreiländereck wohnt und einfach gerne mal Teil eines Netzwerks sein wollt oder Menschen kennenlernen wollt, die ähnlich progressiv unterwegs sind, die diesen Podcast hören oder mein Buch lesen, sagen, das ist so theologisch das, wo ich mich zu Hause fühle, da möchte ich gern weiterkommen, da möchte ich gern auch Menschen kennenlernen, dann meldet euch doch für dieses Treffen an unter info@movecast.de. Das Ganze geht nur mit Voranmeldung, wir müssen ungefähr wissen, wie viele Leute da kommen, aber ich würde mich freuen, einige von euch zu treffen und kennenzulernen. Darum schaut doch mal nach oder schreibt mir auf info.de, ob euch dieser Termin funktionieren würde, ob ihr da dabei sein könnt. Darum schreibt mir, meldet euch an unter info@movecast.de. Ich beschäftige mich in diesem Movecast wieder einmal mit dem Thema Homosexualität. Ich habe da ausführlich in meinem Buch dazu geschrieben, wenn der Glaube nicht mehr passt. Es gibt auch einige Podcasts dazu unter Movecast, vor allem Movecast 42 behandelt das Thema Homosexualität, auch die Podcasts davor, wo ich mich mit dem Thema Notordnung bzw. Neuordnung beschäftige. Ich möchte mit diesem Podcast einfach ein paar neue Argumente zum Thema Homosexualität bzw. gleichgeschlechtlicher Sexualität in die Runde werfen. Und aus vielen Begegnungen und Gesprächen ist mir natürlich bewusst, dass das Thema Homosexualität nach wie vor ein Brennpunktthema ist, ein Thema, an dem sich die Geister scheiden, wo manche Beziehungen zerbrochen sind, wo manche Gemeindezugehörigkeiten zerbrochen sind, wo Gemeinden sich gespalten haben, wo Christen feindselig gegeneinander sind und nicht mehr miteinander reden können, wo sogar in Familien Beziehungen zerbrochen sind. Und das finde ich ganz schwierig und problematisch. Und ich möchte nicht Öl ins Feuer gießen, sondern ich möchte versuchen, nochmal einen Aspekt einzubringen, der vielleicht in der Diskussion helfen könnte. In den Argumentationen gegen Homosexualität gibt es ja verschiedene Argumentationsstränge. Zum einen gibt es den Argumentationsstrang, der die Bedeutung von Familie, von der Familie zwischen Mann und Frau und Kindern sehr stark betont. Und dieses Modell, dieses gesellschaftliche, auch biblische Modell, das man oftmals von der Schöpfungsgeschichte her ableitet, bedroht sieht. Und deswegen sieht man in Homosexualität ein etwas ganz Bedrohliches für die Ordnung, die Gott geschaffen hat. Ein anderer Argumentationsstrang betrifft die verschiedenen Bibelstellen, die man im Alten und im Neuen Testament zum Thema Homosexualität findet. Da gibt es ungefähr 6 verschiedene Bibelstellen. Es gibt auch noch so ein paar Geschichten, aus denen man ableitet oder die einem offensichtlich ganz deutlich sagen, dass Homosexualität Sünde ist und von Gott abgelehnt wird. Und an diesen Argumentationsstrang würde ich gerne anknüpfen. Die Frage ist nämlich ganz einfach. Reden diese biblischen Texte, die sich zum Thema Homosexualität äußern, reden die wirklich von dem Phänomen, das wir heute unter Homosexualität kennen? Mit heutiger Sexualität meine ich, und ich gehe jetzt einfach mal vom Idealfall aus. Ich meine damit, dass 2 Menschen gleichen Geschlechts einander lieben, sich eng miteinander verbunden fühlen, zusammengehören wollen. Sie möchten ihr Leben in einer Partnerschaft, in einer Zweierschaft teilen, sind aber des gleichen Geschlechts. Und ihre Beziehung ist nicht einfach eine sexuelle Beziehung, sondern es ist eine ganz tiefe Liebe, Verbundenheit. Diese Beziehung ist geprägt von Treue, von Hingabe, von Zugehörigkeit, von Verantwortung füreinander. Und da spielt dann auch die Sexualität miteinander eine Rolle und ist ein Teil dieser Beziehung. Ich habe also bewusst diese Form von Sexualität vor Augen, von Homosexualität, die sozusagen vergleichbar ist mit einer heterosexuellen Beziehung, aber einfach mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Und die große Frage ist, ob diese biblischen Texte wirklich diese Art von homosexueller Beziehung und Liebe vor Augen haben, wenn sie sich zu dem Thema äußern. Die Texte zu Homosexualität in der Bibel, die sind ja zwischen 2.000 und 3.000 Jahre alt. Wenn man sich diese Texte anschaut, dann haben die einen Kontext innerhalb der Bibel. Da gibt es Verse danach und davor, da gibt es Geschichten davor und danach. Aber sie haben natürlich auch einen historischen, einen antiken Kontext. Diese Verse sind geschrieben in einer antiken Welt, in einer antiken Vorstellungswelt, im Rahmen von einem antiken Menschenbild und Weltbild. Und wenn ich mir diese Textstellen in der Bibel durchlese, dann habe ich nicht den Eindruck, dass sie das Phänomen von gleichgeschlechtlicher Liebe im Blick haben, das wir heute kennen. Homosexualität in der Antike war völlig anders geprägt. Da hatte Sexualität, vor allem Homosexualität, ganz viel mit Machtausübung, mit Dominanz zu tun, mit Kontrolle, mit übergeordneter und untergeordneter Rolle. Es gibt ja diese klassische Stelle, wo es um Sodom und Gomorra geht, die immer wieder herangezogen wird, um deutlich zu machen, wie furchtbar Homosexualität ist. Aber gerade diese Geschichte zeigt, dass es um was ganz anderes geht. Da sind Engel nach Sodom gekommen, um Lot zu besuchen oder Lot zu warnen. Und dann kommen am Abend alle Männer der Stadt zusammen und wollen diese beiden Männer, die eben Engel waren, vergewaltigen. Und es merkt man, da geht's ja gar nicht um Homosexualität. Es ist ja völlig undenkbar, dass alle Männer dieser Stadt Sodom homosexuell waren. Ich meine, wo wären denn da, es wäre völlig widersinnig, dass eine ganze Bevölkerung homosexuell ist. Das waren natürlich heterosexuelle Männer, die sich jetzt über diese beiden Gäste hermachen wollten, die in diesen Gästen vielleicht eine Bedrohung sahen. An diesen Männern wurde ein Exempel statuiert, es wurde Macht über sie ausgeübt, man hat sich über sie hergemacht, sie wurden benutzt und gedemütigt. Was die Geschichte in Sodom und Gomorra beschreibt, ist die sexuelle Machtausübung von heterosexuellen Männern an anderen Männern. Und diese dominierende, gewalttätige Art von Homosexualität, die kennen wir auch bis heute. Man kennt das aus Männergefängnissen, wo heterosexuelle Männer, die wahrscheinlich genügend Bilder von nackten Frauen in ihren Zellen hängen haben und vielleicht sogar eine Frau draußen haben, dass die sich über andere Männer hermachen, die vielleicht frisch ins Gefängnis gekommen sind, zum einen um die Hackordnung deutlich zu machen, wer hier der Chef ist, und dann werden sie durch sexuelle Handlungen gedemütigt, sozusagen in die richtige Hackordnung gebracht, ihnen gleich mal deutlich gemacht, dass sie sich von unten hocharbeiten müssen, dass sie all dem Wohlwollen der anderen ausgeliefert sind, dass man mit ihnen machen kann, was sie wollen, oder dass sie sich sozusagen durch entsprechendes Verhalten oder Gefallen, die sie tun, nach oben arbeiten können. Aber das ist natürlich eine vollkommen andere Form von Homosexualität als die, um die wir sozusagen in unseren Gesprächen immer wieder ringen, nämlich um eine liebevolle, auf Dauer angelegte Beziehung von zwei gleichgeschlechtlichen Menschen. An anderen Stellen der Bibel hat diese gleichgeschlechtliche Sexualität viel mit Tempelprostitution zu tun, mit rituellen Akten. Paulus spricht im Korintherbrief von Lustknaben. Da gibt es ein eindeutiges Gefälle. Da werden junge Männer benutzt für die eigene sexuelle Begierde, vielleicht auch für ein religiöses Ritual. Da gibt es inzwischen genügend Forschung von Historikern, die sich eingehend mit diesem Thema beschäftigt haben, welche Formen von gleichgeschlechtlicher Sexualität es in der Antike gab. Da kann man sich inzwischen ein klares Bild davon machen, wie gleichgeschlechtliche Sexualität in der Antike ausgesehen hat, in welchen Kontexten sie praktiziert wurde und was ihre Intention war. Und ich möchte mal behaupten, dass der ganz normale Bibelleser nicht direkt Zugang zu diesen Quellen, zu diesen Forschungen hat, sondern einfach nur diese Bibelstellen liest. Es wird einfach deutlich, dass die Stellen im Alten Testament noch im Neuen Testament, wo es um homosexuelle Praxis geht, nicht das meinen, was wir heute unter liebevoller Homosexualität verstehen, dass da ganz andere religiöse, kultische, kulturelle und soziale Faktoren eine Rolle gespielt haben.
Haben diese biblischen Texte tatsächlich eine Beziehung zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen vor Augen, die diese Beziehung weit über die Sexualität hinausleben, in einer Form von Treue, von gegenseitiger Hingabe, von gegenseitiger Verantwortung füreinander, für ein ganz tiefes Gefühl von Liebe und Zuneigung und Zugehörigkeit. Also reden die biblischen Texte wirklich von einer Homosexualität, die heutzutage in ihrer heutigen Erscheinungsform ja in ganz vielen Fällen angelegt ist wie eine heterosexuelle Beziehung, wie eine normale Partnerschaft, mit dem einzigen Unterschied, dass die beiden Partner gleichgeschlechtlich sind, aber die nicht dominiert sind von Machtausübung, von Gewalt, von Hierarchie, von Demütigung, sondern wo zwei gleichgeschlechtliche Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, sich ihr Leben lang treu sein wollen, füreinander da sein wollen, sich zutiefst in ihrem Wesen lieben und dann kommt auch noch die Sexualität dazu. Reden die biblischen Texte wirklich von dieser Art von gleichgeschlechtlicher Liebe? Und natürlich finden wir auch heute diese dominierende, rein lustgesteuerte, gleichgeschlechtliche Sexualität vor, wie wir sie in der Bibel beschrieben haben. Natürlich habe ich da auch Bilder vor Augen von, was weiß ich, einer Christopher Street Parade oder wie es auch vielleicht auch in manchen Filmen und den Medien überzeichnet wird, von einer eben total pervertierten Sexualität, die nur lustorientiert ist, wo es um Dominanz geht und wo in gewisser Weise Rituale vollzogen werden. Und natürlich gibt es auch heute homosexuelle Prostitution, wo Dominanz ausgeübt wird, wo ich mir die Sexualität, den Orgasmus erkaufe und wo es nichts mit Liebe und Treue und innerer Verbundenheit zu tun hat. Warum sollte es heute das nicht auch noch geben, was in der Bibel beschrieben wird? Die Menschen sind doch die gleichen. Die Sündhaftigkeit oder die Perversion, zu der ein Mensch fähig ist, zu der war er vor 5000 Jahren fähig und zu der ist er heute noch fähig. Also das merken wir überall. Die Menschen sind dieselben geblieben. Wir sind heute zur gleichen Grausamkeit fähig wie vor 5000 Jahren. Wir können heute noch so barbarisch sein wie vor 5000 Jahren. Wir können heute noch so Unmenschen sein wie in der Antike. Also das, was damals war, das gibt es bis heute. Natürlich gibt es auch diese Form von Sexualität heute, die die Bibel beschreibt und die sie natürlich sehr kritisch beschreibt. Aber könnte es nicht sein, dass da etwas hinzugekommen ist, das die Bibel eben noch nicht beschreibt? Dass sie eben noch nicht diese treue, liebevolle Homosexualität im Blick hat, die wir heute eben ganz stark vorfinden. Könnte es nicht sein, dass sich hier etwas verändert hat und weiterentwickelt hat? Und dass wir heute eine andere Form von gleichgeschlechtlicher Sexualität vorfinden, nämlich gleichgeschlechtliche Liebe, die wir so eben im Alten Testament nicht vorfinden? Denn das Gleiche gilt ja auch für die Heterosexualität. Ich glaube, wir finden bei der Heterosexualität heute auch etwas vor, das wir so in der Bibel nicht kennen und nicht finden oder eher die Ausnahme ist. Denn Heterosexualität hat in der Bibel eben auch ganz viel mit Hierarchie zu tun, mit bestimmten Rollen, auch mit Macht zu tun und wenig mit romantischer Liebe zu tun. In der Bibel war Sexualität ganz eng an die Geschlechtsreife geknüpft, da wurde ein Mädchen eben verheiratet, sobald sie geschlechtsreif war. Das ist doch heute nicht mehr so. Heute wird doch ein Mädchen nicht mehr mit 13 Jahren verheiratet. Da hat sich doch was weiterentwickelt in unserem Umgang mit Sexualität. Und wir sind alle froh darum, dass unsere 13-jährigen Töchter nicht verheiratet werden, sondern dass sie sich heute mit 18 oder 20 oder 30 selbst ihren Mann aussuchen können. Aber diese Realität hat doch die Bibel noch gar nicht im Blick. Damals wurde ein Mädchen verheiratet von ihrem Vater oder von den Eltern oder von der Sippe. Da standen ökonomische Interessen im Vordergrund. Da wurde geheiratet, damit der Hof erhalten bleibt, damit die Familie fortbesteht, damit es Nachkommen gibt, damit der Name erhalten bleibt. Also familiäre Interessen, wirtschaftliche Interessen oder Standesinteressen waren viel, viel mehr im Vordergrund als die Frage der Liebe, des Verliebtseins, der romantischen Liebe und der eigenen Wahl. Aber solch eine Heterosexualität, die finden wir heute doch gar nicht mehr an und da, wo sie uns begegnet, irgendwo in rückständigen Staaten, wo Mädchen immer noch verheiratet werden, da schreien wir ja auf, das darf ja gar nicht sein. Ich vermute mal, dass alle meine Zuhörer, die verheiratet sind, sich ihren Ehepartner aus romantischen Gründen ausgesucht haben, weil sie sich in jemanden verliebt haben, tiefe Liebe empfunden haben, tiefe Zuneigung und eine innere Verbundenheit. Und das war der Grund, dass man den Menschen geheiratet hat und nicht, weil es der Vater angeordnet hat oder weil es der Sippe und der Familie gedient hat oder den wirtschaftlichen Verhältnissen eurer Familie. Da regt sich doch heute keiner drüber auf und sagt, das war alles ziemlich unbiblisch, warum ihr da verheiratet seid. Da ist etwas Neues hinzugekommen, der Aspekt der romantischen Liebe, den wir so in der Bibel nur wenig vorfinden und der nur wenig praktiziert wurde. Und auch wenn wir ein Buch Hohelied haben, das ich sehr schätze, das von dieser romantischen Liebe spricht, hat das Buch Hohelied nicht die Heiratspraxis des Alten Testaments bestimmt.
Und gerade weil die Aussagen des Buchs Hohelied mit der romantischen und erotischen Liebe so aus der Zeit fallen und so ein ganz anderes Verständnis von Liebe schildern, ist dieses Buch wenig rezipiert worden und hat wenig geprägt und wurde ganz schnell von Theologen im Alten und im Neuen Testament vergeistigt und auf die Kirche und Christus angewendet.
Und so wie sich Heterosexualität weiterentwickelt hat und heute aus ganz anderen Motiven geheiratet wird wie früher und wir Ehe ganz anders verstehen wie in der Antike und damit sehr gut leben können und sehr happy sind, dass wir es nicht so machen müssen wie in der Antike, gibt es nicht die Chance, dass sich auch Homosexualität weiterentwickelt hat und wir heute eine Art von Homosexualität vorfinden, die eben der Bibel noch unbekannt war oder zumindest die Ausnahme war und kaum auf dem Horizont und im Blick der biblischen Texte war.
Und ich würde sagen, ja, es gibt berechtigte Zweifel daran, dass das, was wir heute unter Homosexualität verstehen, wirklich im Blick dieser biblischen Stellen war, die wir da zum Thema Homosexualität finden.
Ich wäre so froh, wenn meine evangelikalen Geschwister wenigstens einen Moment sagen würden, ja, da gibt es Zweifel. Ich war nicht dabei, als diese Texte geschrieben wurden. Ich saß nicht im Kopf des Autors der Mosebücher oder ich war nicht im Kopf von Paulus, als er diese Texte geschrieben hat. Ich kann nicht 100% sicher sein, ob sie mit ihren Texten und ihren Beschreibungen wirklich die Homosexualität meinen, die wir heute vorfinden und die ich gerade beschrieben habe. Da gibt es Zweifel. Und wenn es nur ein Restzweifel ist.
Und damit bin ich an einem ganz wesentlichen Punkt. Es gibt ein Prinzip in der weltlichen Gerichtsbarkeit, das ich ungeheuer kostbar finde. Und das heißt, im Zweifel für den Angeklagten. In dubio pro reo. Und dieses Prinzip, das ist nicht nur ein neues Prinzip, das findet man schon so bei Aristoteles und geht in die griechische Rechtserfassung zurück und prägt auch das römische Recht. Und wir haben dieses Prinzip auch im Alten Testament. Dort durfte jemand nur auf zweierlei Zeugenaussagen hin verurteilt werden. Wenn man nur einen Zeugen hatte, durfte ein Mensch nicht verurteilt werden. Da gab es zu viel Zweifel. Das war nicht eindeutig genug. Und hat man sich gesagt, wenn da Zweifel besteht, weil es nur ein Zeuge gibt, dann im Zweifel für den Angeklagten. Er darf nicht verurteilt werden. Man hat also wahrgenommen, dass die Freiheit eines Menschen, die Unversehrtheit eines Menschen, die Würde eines Menschen von so hohem Wert ist, dass man das nicht leichtfertig beschädigen oder einschränken oder ihm wegnehmen darf. Und deshalb sagte man sich, weil die Freiheit eines Menschen so kostbar ist, gilt die Regel im Zweifel für den Angeklagten. Wenn Zweifel bestehen, darf ein Mensch nicht verurteilt werden. Ich sag's nochmal, wenn Zweifel bestehen, darf ein Mensch nicht verurteilt werden. Ich würde jetzt eben sagen, wenn es berechtigte Zweifel gibt, ob die Texte in der Bibel wirklich das meinen, was wir heute unter Homosexualität verstehen, wenn es da Zweifel dran gibt, dann würde ich sagen, sollten wir als Christen die allerersten sein, die diesen Leitsatz beherzigen und sagen im Zweifel für den Angeklagten. Wir sprechen diese Menschen nicht schuldig. Wir verurteilen sie nicht. Denn die Sachlage ist dazu nicht eindeutig genug. Und das umso mehr, weil wir als Christen von Jesus immer wieder dazu aufgefordert werden, nicht zu richten und nicht zu verurteilen. Wir sollen ja vielmehr barmherzig, gütig, mitleidig, gnädig und liebevoll sein. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Mit dem Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und wenn wir es uns erlauben, trotz Zweifel, die es gibt, ein hartes Urteil zu fällen und jemanden zu verurteilen, dann dürfen wir doch nicht für uns selbst ein mildes Urteil erwarten, wenn unsererseits in Bezug auf unsere Sache Zweifel bestehen. Wenn Zweifel daran bestehen, dass das, was die Bibel als Sünde bezeichnet in Bezug auf Homosexualität, etwas anderes ist wie die Homosexualität, die wir heute vorfinden, dann sind wir letztlich aufgefordert, im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden. Und selbst wenn es Sünde wäre, bleibt die große Frage, ist es unser Job, zu verurteilen und zu richten? Müssen wir das am Ende nicht tatsächlich Gott überlassen? Müssen wir nicht, sagen das nicht auch manche Gleichnisse, die Dinge miteinander wachsen lassen und am Ende entscheidet Gott, was Unkraut und was Weizen war? Bräuchten wir für die Entwicklungen, die sich in unserer Gesellschaft immer wieder abspielen, nicht manchmal eine größere Entwicklungstoleranz? Müssen wir immer sofort mit unserem Urteil dazwischengrätschen? Haben wir keine innere Spannkraft, um zu sagen, mal gucken, was draus wird? Vielleicht ist es gerade in einer herausfordernden, schwierigen Entwicklungsphase, aber ich möchte die Zurückhaltung und die Geduld üben, eine gewisse Entwicklungstoleranz, um zu schauen, ob die Dinge am Ende wirklich so schädlich oder krumm oder pervertiert rauskommen, wie es mir mein Hirn gerade einreden möchte. Bräuchten wir als Christen, um miteinander besser auszukommen, nicht ganz neu eine Dosis Geduld? Sind wir nicht zu schnell dabei, immer sofort die Dinge anzukreiden, anzuklagen, Zeitgeist zu rufen, teuflisch zu rufen, Sünde zu rufen, und es fehlt uns diese große innere Entwicklungstoleranz, die uns befähigt, nicht sofort zu verurteilen und zu verdammen, denn genau dazu fordert Jesus seinen Jünger immer und immer wieder auf. Und wo er dieses schnelle Verdammen und Verurteilen antrifft, da tadelt das Jesus immer wieder mit scharfen Worten. Er tadelt doch die Hartherzigkeit und die verdammende Haltung der Pharisäer und Schriftgelehrten so viel mehr als die Sünde der Ehebrecherin. Der Reflex, sofort zu verurteilen, zu verdammen, zum Negativen, das sagt doch was aus über das Wesen unserer Religion, ein Stück weit auch über das Wesen des Menschen. Ich möchte, dass man von mir sagen kann, mein Reflex ist die Barmherzigkeit, die Toleranz, die Großzügigkeit, die Milde und das Verständnis. Ich fühle mich dem Evangelium, der guten Botschaft und dem Wesen Jesu viel näher, viel verbundener, wenn das eher mein Reflex ist. Auch wenn es Christen nicht gelingt, mit dem Thema Homosexualität Freundschaft zu schließen oder das Ganze zu befürworten oder es willkommen zu heißen oder Menschen vorbehaltlos zu akzeptieren, die homosexuell empfinden, dann sollte dieser Podcast wenigstens dazu dienen, dass man sich sagt, okay, ich bin zwar kein Freund davon, ich finde es vielleicht nach wie vor eklig, mir das überhaupt vorzustellen, aber ich kann mir nicht ganz sicher sein, wie diese Texte in der Bibel schlussendlich gedeutet werden müssen. Und was sie meinen. Und darum entscheide ich mich im Zweifel für den Angeklagten. Ich entscheide mich gegen die Verurteilung, gegen das Schuldigsprechen, gegen das Gericht, sondern im Zweifel für den Angeklagten. Das wäre jetzt für mich eine angemessene, würdige, barmherzige Haltung, die uns als Christen gut anstehen würde. Und das war Movecast für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch dieser Podcast inspiriert und gefällt, dann könnt ihr verschiedene Sachen tun, um ihn zu unterstützen. Zum einen teilt ihn doch auf den sozialen Medien, macht Menschen darauf aufmerksam, teilt ihn auf Facebook oder Instagram, und ihr könnt Movecast auch finanziell unterstützen. Ich bin sehr dankbar für alle, die das mit einer einmaligen Spende tun oder vielleicht auch mit einem Dauerauftrag. Wir als Familie leben tatsächlich von dieser Arbeit, und insofern vielen Dank allen, die das schon unterstützen, und vielen Dank allen, die da in Zukunft einen Beitrag leisten möchten. Macht's gut, bis bald, bye bye.